Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Zip FM. Diese ist erstmal die letzte vor der Sommerpause. Heute Freitag, den 29. Juli von der Radiokampagne Berlin. In der nächsten halben Stunde hört ihr drei Beiträge mit den folgenden Themen. Der Fall Simon Brenner, warum die Aufklärung in Sachen Polizeispitzel in Heidelberg so lange braucht. Residenzpflicht in Sachsen-Anhalt wurde abgeschafft. Inwieweit wird das umgesetzt? Und Target, eine Menschenrechtsorganisation gegen Genitalverstümmelung. Ende letzten Jahres war Simon Brommer als verdeckter Ermittler in Heidelberg enttarnt worden. Die Partei Die Grünen sprachen damals von schneller Aufklärung dieses Falls, auch mit dem Blick darauf, inwieweit das Ausspionieren in diesem Fall denn legal sei. Ihr hört nun ein Interview von Radio Dreieckland Freiburg mit einem von der antifaschistischen Initiative Heidelberg zum immer noch leeren Versprechen der Aufklärung im Fall Brommer. Zu hören gibt es auch Aussagen vom innenpolitischen Sprecher der Grünen Uli Skerl von Anfang Juni. Die versprochene Aufklärung lässt unter Grün-Rot auf sich warten. Die verdeckten ErmittlerInnen hingegen sind immer noch nicht abgezogen.
Vor der Landtagswahl wurde seitens der baden-württembergischen Grünen ein Untersuchungsausschuss zum Fall des in Heidelberg eingesetzten und enttarnten Spitzels Simon Brommer gefordert. Dieser sollte die Umstände des rechtlich äußerst zweifelhaften Einsatzes des verdeckt agierenden LKA-Beamtens, der weite Teile der linken studentischen Szene in Heidelberg ausforschte, aufdecken. Nach der Landtagswahl sprachen wir Uli Skerl, den innenpolitischen Sprecher der Grünen, der zu seinem Leidwesen kein neuer Innenminister geworden war, auf den angekündigten Untersuchungsausschuss und die Aufklärung des Falles an. Anfang Juni äußerte er sich daraufhin wie folgt.
Der Untersuchungsausschuss ist in der Regel ein Instrument der Opposition, weil sie ja ansonsten nicht die Gelegenheit hat, an Unterlagen und Dokumente und Personenbefragungsinstrumente zu kommen, die der Regierung offenstehen. Und hat sich das Blatt ja durch die Landtagswahl gewandelt. Und wir überlegen hier, genauso wie bei dem Thema ENBW-Deal, die Frage, brauchen wir einen Untersuchungsausschuss, um die Aufklärung hinzukriegen, die wir haben wollen. Bin jetzt derzeit bemüht, das mit den Möglichkeiten eines Ministeriums aufzuklären und würde mir die Fragen erst dann neu überlegen, wenn ich da nicht weiterkommen würde. Aber da habe ich im Moment überhaupt kein Anzeichen dafür. Ich glaube, dass wir der Öffentlichkeit...
Der Fall, also die Enttarnung von Simon Brommer, liegt ja jetzt schon 6 Monate zurück. Irgendwie scheint es so, dass der Aufklärung nicht höchste Priorität eingeräumt wird, oder?
Doch, jetzt ist der Innenminister die dritte Woche im Amt und hat alle möglichen Personalentscheidungen getroffen. Und wir haben uns zu verschiedenen Terminen und Gesprächen und Untersuchungen verabredet. Und in dem Zusammenhang findet es statt. Also mit den Möglichkeiten, die wir haben, betreiben wir diese Aufklärung. Dass das jetzt nicht von heute auf morgen gegangen ist, seit dem 27. März, und dass das zum Teil kritisch dann auch kommentiert wird, habe ich vollstes Verständnis dafür. Aber ich darf nochmals versichern, dass wir um diese Aufklärung bemüht sind und dass wir vor allen Dingen darum bemüht sind, Grundlagen zu schaffen, dass sich sowas niemals wiederholt.
Jetzt am 28. Juli fragen wir Dandl von der antifaschistischen Initiative Heidelberg, die bei der Enttarnung von Brommer als ein Zielobjekt genannt wurde, in der er aber bis dato nicht reingekommen war, was Brommer nicht daran hinderte, den Interviewpartner zu bespitzeln, ob denn nun seitens des neuen Innenministers Gall von der SPD Informationen zum Fall Brommer geflossen sind.
Wir haben immer noch keine Infos. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass es so laufen würde. So ist es nun mal.
mit den Grünen. Sie sind in der Regierung und dann klinken sie sich auch schnellstmöglich in die neuen Machtstrukturen ein und die heißen einfach, dass sie zusammen mit der SPD dann auch den Innenminister stellen müssen und das Innenministerium hat jetzt eben ein eher rechtslastiger SPDler übernommen und damit war für uns relativ schnell klar, dass das mit der Aufklärung auch noch dauern wird.
Der Fall Brommer ist immer noch nicht von der grün-roten Landesregierung aufgeklärt und eigentlich könnte der Innenminister ja wahrscheinlich das ziemlich leicht tun. Seid ihr jetzt enttäuscht von der neuen grün-roten Landesregierung?
Ja, natürlich sind wir enttäuscht, wobei unsere Erwartungen nicht allzu hoch waren. Wir sehen das ja jetzt, wie die ganzen Politikfelder beackert werden. Also das fängt bei der Atompolitik an und hört bei Stuttgart 21 aus, also wo die Regierung tatsächlich ins andere Lager kippt, auch permanent und der neue Innenminister dann auch gleich den Einsatz der Polizei am 1. Mai in Heilbronn gewürdigt hat, der eine absolute Katastrophe war unseres Erachtens, oder den Einsatz von Aschau-Provokateurs bei den Stuttgart 21-Protesten als legitim bezeichnet hat und von Gewalttaten gegenüber der Polizei sprach. Also wo das überhaupt nicht thematisiert wurde, dass da von der Regierung oder von den Ermittlungsbehörden solche Leute eingesetzt werden, um eben Gewalttaten auch heraufzubeschwören oder anzuzetteln.
In Heidelberg ist Mensch also überhaupt nicht begeistert von der neuen grün-roten Innenpolitik. Anfang Juni sprach mir mit Skerl nicht nur über den Fall Simon Brommer, sondern auch über die zwei weiteren verdeckten Beamten, die laut AIRD noch eingesetzt sind. Wir wollten wissen, ob diese denn nun abgezogen sind.
Ich habe Hinweise dafür, dass sie abgezogen sind, aber ich sage ausdrücklich Hinweise und mein Ziel ist es im Verlauf der Untersuchungen, die jetzt da angefangen worden sind und werden, das hinreichend aufzuklären, ob das tatsächlich der Fall ist. Also ich habe da eine gewisse Restunsicherheit, aber ich habe schon Hinweise, die hatte ich auch schon vor der Landtagswahl und habe das auch gegenüber einigen Medien damals geäußert, dass es Hinweise, begründete Hinweise gibt, dass wegen der völlig unklaren Situation die alle Spitzeltätigkeiten in Heidelberg eingestellt worden sind seitens des Landeskriminalamts und ich bin dabei, das jetzt endgültig zu verifizieren.
Diese von Uli Skerl Anfang Juni getätigten Aussagen, dass die weiteren Spitzel abgezogen seien, kommentiert Dandl von der antifaschistischen Initiative Heidelberg aktuell so.
Wir haben immer gesagt, wenn hier nichts passiert, dann sind das einfach grün-rote Spitzel, die dann auch weiterhin im Einsatz sind. Und uns sind Informationen zugegangen, dass diese zwei weiteren Spitzel, also dieser eine Mann und diese eine Frau, entgegen den Aussagen Skerls weiterhin im Einsatz sind. Und auch da wollen wir natürlich aufklären. Aufklärung hieße da auch nicht nur zu sagen, entweder sie sind abgezogen oder sie sind noch aktiv, sondern natürlich auch ganz klar zu benennen, um welche Person es sich handelt und unter welchen Namen die hier unterwegs sind und wo die unterwegs sind. Das hieße Aufklärung, einen Untersuchungsausschuss einzurichten und uns klipp und klar zu sagen, was Sache ist.
Wenn die Politik, wie in diesem Fall auch wieder zu beobachten, nicht handelt, der innenpolitische Sprecher der Grünen, Uli Skerl, hat im Moment, bald zwei Monate nachdem er für die nächsten Wochen Aufklärung versprochen hatte, leider aus terminlichen Gründen keine Zeit für Interviews. Wenn es also seitens der Politik keine Aufklärung gibt, bleibt noch der juristische Weg. Hierzu nochmal Dandl von der antifaschistischen Initiative Heidelberg.
Ja, ganz kurz, also wir haben es jetzt tatsächlich hingekriegt, uns zu einem AK-Spitzelklage zusammenzuschließen, einem Arbeitskreis Spitzelklage. Wir haben auch einen Blog im Netz bereits und ein Spendenkonto. Wir werden es jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich hinkriegen, Klage einzureichen. Es werden 7 Personen sein, die auf unterschiedlicher Ebene von dem Spitzeleinsatz betroffen waren. Persönlich, politisch, mehr oder weniger im Ausland mit ihm gewesen, sehr viel mit ihm zu tun gehabt haben und so weiter. Also das ganze Spektrum wird quasi abgedeckt werden. Auch einige der von ihm bespitzelnden Gruppierungen, Vertreterinnen und Vertreter dieser Gruppierung werden bei dieser Klage dabei sein. Die Klagetexte für die einzelnen Personen, für die 7 Personen, sind bereits zusammengestellt und wie gesagt, es kann in den nächsten Wochen losgehen. Dann wird die Klage eingereicht und mit der Klage versuchen wir eben mehrere, so blöd es klingen mag, Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Zum einen wollen wir natürlich den Einsatz oder die Einsätze komplett für unrechtmäßig erklären lassen, nachträglich natürlich, das geht in dem Fall natürlich nur nachträglich. Wir wollen größtmögliche Transparenz, wir wollen die Löschung aller durch den Einsatz angefallenen Daten, die in den Datenbanken gelandet sind, erwirken. Und noch weitere Sachen damit erreichen, mit dieser Klage. Und Wir sind da recht zuversichtlich. Das einzige Problem bei dieser Sache ist, diese Klagen oder solche Klagen dauern sehr lange, können jahrelang dauern, weil das durch 4 Instanzen gehen kann. Die erste Instanz ist eben das Verwaltungsgericht hier in Heidelberg. Und solche Klagen sind eben auch relativ teuer. Bereits die erste Instanz wird pro Person fast 400 Euro kosten, also nur diese Verwaltungsgebühren, die dann auch vorher berappt werden müssen. Aber wir werden das irgendwie hinkriegen. Wir machen Soli-Partys und hoffen eben auf Unterstützung durch Regierung aus der Linken und Linksradikalen.
Die angesprochene Internetpräsenz des AK Spitzelklages Heidelberg ist zu finden unter spitzelklage.blogsport.de. Und wir bleiben natürlich dran, ob denn die versprochene Aufklärung denn irgendwann nochmal geschieht. Vielleicht erklärt uns ja Uli Skerl in der zweiten Augusthälfte auch, warum denn der Fall Brommer immer noch nicht aufgeklärt ist und die 2 weiteren Spitzel in Heidelberg auch unter Grün-Rot noch im Einsatz sind.
Im nächsten Beitrag geht es um die Aufhebung der Residenzpflicht in Sachsen-Anhalt. Residenzpflicht bedeutet, dass Menschen, die in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben, beziehungsweise die, die geduldet sind, immer in dem von der zuständigen Behörde festgelegten Bereich bleiben müssen. Seit März 2011 wurde die Residenzpflicht für AsylbewerberInnen in Sachsen-Anhalt aufgehoben. Praktisch ist dies jedoch nicht der Fall. Nach Aussagen von Geflüchteten kommt es noch immer vor, dass von der Polizei explizit nach einer Verlassenserlaubnis gefragt wird, auch wenn sich Geflüchtete innerhalb der Landesgrenzen bewegen. Von Fahrten in andere Bundesländer ganz zu schweigen. Hier greift das rassistische Gesetz der Residenzpflicht nach wie vor in vollem Umfang. Darüber hinaus erhebt das Land Sachsen-Anhalt für die Erteilung einer sogenannten Verlassenserlaubnis eine Gebühr von 10 Euro. Komi E. klagte 2007 gegen diese Gebühr und bekam vom Landgericht Halle-Saale Recht. Der Landkreis Saale-Kreis ist in Berufung gegangen und noch in diesem Sommer startet das neuerliche Verfahren der Ausländerbehörde gegen Komi E. vor dem Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt. Im Zuge des entstehenden Prozesses will die Initiative Togo Action Plus den öffentlichen Druck erhöhen und auf den Straßen Merseburgs für die Abschaffung der Residenzpflicht demonstrieren. Ein Interview von Radio Korax Halle.
Was ist denn im März diesen Jahres in Sachsen-Anhalt passiert? Da wurde ja angeblich die Residenzpflicht aufgehoben bzw. gelockert.
Ja, also für Asylbewerber. Man kann sagen, es ist gelockert. Sie können in Sachsen-Anhalt frei reisen. Das ist nicht etwas Neues. Aber der Praxis ist also schlimm, dass die Politik gezielt zur Polizeikontrolle innerhalb von Sachsen-Anhalt ist auch verschlimmert. Und dann diese Kontrolle also finden wir nicht so gut. Und deshalb fordern wir auch also diese Abschaffung von dieser Polizeikontrolle.
Die Initiative Togo Action Plus hat ja daraufhin eine Faxkampagne gestartet. Was habt ihr denn da genau gemacht?
Bei der Faxkampagne haben wir das haben wir auch als Brief direkt an den neuen Innenminister Holger Stahlknecht formuliert. Und da haben wir zum einen die Abschaffung der Residenzpflicht für ganz Deutschland gefordert, eine Abschaffung der 10-Euro-Gebühr und die Abschaffung des Racial Profilings von der Polizei. Und da ganz interessant, vielleicht mal ganz kurz, gab es halt eine Antwort von Herrn Stahlknecht. Und hier bringt er die klassische Argumentation an, dass sozusagen, also eine räumliche Beschränkung, das hast du ja vorhin in der Einleitung gesagt, von einer sehr hohen Relevanz ist. Und er argumentiert hier deutlich für die Residenzpflicht, also seine Meinung bringt er ganz klar vor. Und er argumentiert damit, dass sozusagen Asylbewerber durch die Residenzpflicht besser erreichbar seien, dass das Asylverfahren dadurch beschleunigt werden kann, was totaler Unsinn ist, wenn man mal schaut, dass teilweise Menschen bis zu 10 Jahren darauf warten, dass das Asylverfahren irgendwie mal ne, beschieden wird, also sich ein Ergebnis ergibt. Und Genau, und er argumentiert halt damit, dass eine mögliche Ausreisepflicht von geduldeten Ehen zeitnah durchzusetzen ist, was in anderen Worten heißt, er findet die Residenzpflicht deswegen gut, weil Flüchtlinge besser kontrolliert werden können und schneller abgeschoben werden können. Also das heißt es für mich, seine Antwort. Und jetzt müssen wir halt mal schauen, wie wir zurückantworten.
Für die Verlassenserlaubnis, die Komi, du hast sie jetzt schon ein paar Mal genannt, da wird ja eine Gebühr verlangt von 10 Euro. Und das Landgericht Halle-Saale hat in deinem Fall die Gebühr für rechtswidrig bekannt. Welche Begründung hat denn da das Gericht angeführt?
Halle hat einfach gesagt, das ist erstmal rechtswidrig. Warum? Das steht nicht in Aufenthaltsverordnung nicht drin, da steht nicht drin. Deshalb also, die Auslandsbehörde dürfen nicht also keine Gebühr von Flüchtlingen nehmen. Deshalb, die haben mich schon recht gegeben. Aber trotzdem, die Auslandsbehörde war auch nicht da in diesem Prozess und jetzt sind sie in Berufung gegangen. Das ist diese Kontinuität von Ausbildung.
Jetzt vielleicht nochmal eine Verständnisfrage. Also seit die Residenzpflicht in Sachsen-Anhalt, innerhalb Sachsen-Anhalts aufgehoben wurde, dürfte ja jetzt keine Verlassenserlaubnis mehr verlangt werden, wenn man innerhalb des Bundeslandes verreisen will. Aber sie wird weiterhin verlangt, wenn man quasi das Bundesland wechseln möchte. Und da werden dann auch noch die 10 Euro erhoben. Habe ich das so richtig verstanden?
Also nochmal vielleicht kurz ergänzend, also nicht von allen, ne? Also es hat sich schon so relativ halt gebessert, aber wirklich in der Praxis und da haben wir mit Leuten gesprochen, ist es einfach so, dass weiterhin 10 Euro verlangt werden und aber eigentlich laut eben Beschluss von Halle vom Verwaltungsgericht sollte weder im Land noch, wenn ich in andere Bundesländer fahren möchte, diese Gebühr erhoben werden.
Ja, jetzt am Freitag findet in Merseburg eine Demonstration statt zum Thema Abschaffung der Residenzpflicht. Könnt ihr da vielleicht sagen, warum gerade in Merseburg die stattfindet und wann, wie, wo geht's los?
Ja, warum also in Merseburg, das ist die Auslandsbehörde, die diese 10 Euro Gebühr von Flüchtlingen verlängert. Am Freitag, 29. Juli 2011, ab 12 Uhr, also machen wir eine große Demonstration, also gegen also diese 10 Euro Gebühr.
Genau, und los geht's in Merseburg vor dem Hauptbahnhof, direkt davor. Um 12, dann laufen wir durch die Stadt Richtung Domplatz und auf dem Domplatz gibt's dann nochmal 2-3 Stunden Zeit und da gibt's dann Essen, bringt eure Kinder mit. Wir haben auch Malmöglichkeiten, Stofftaschen, Malstifte, Tanzen, genau, also ein kleines Fest dann am Ende noch.
Target ist Englisch und bedeutet Ziel und ist aber auch eine von Rüdiger Neberg im Jahr 2000 gegründete Menschenrechtsorganisation. Hauptaufgabe ist der aktionsbetonte Einsatz vor Ort gegen weibliche Genitalverstümmelung. Dabei geht Target nicht mit rein eurozentristischen und damit christlich geprägtem Weltbild heran, sondern traf sich auch mit mächtigen islamischen, geistlichen und politischen Führern und konnte sie davon überzeugen, ein generelles Verbot dieser Praxis auszusprechen. Ein Interview mit der Mitbegründerin von Target, Annette Neberg von Radio Lora München.
Unser Ziel ist es, dass Genitalverstümmelung bei Mädchen und Frauen aufhört. Wir haben Target deshalb genommen, weil wir gezielte Aktionen gegen Menschenrechte im Untertitel unseres Logos haben. Und unser Ziel ist klar definiert, es muss aufhören mit Genitalverstümmelung. Wir kümmern uns zurzeit aber auch noch um die Gesundheit von Indianern im brasilianischen Regenwald.
Weltweit gibt es die erschreckende Zahl von etwa 150 Millionen betroffenen Frauen. Übrigens nicht nur in islamischen Ländern. Ja. Bei uns in Deutschland leben selbstverständlich viele der betroffenen Frauen, denen es gelungen ist zu fliehen. Aber wenigstens wird die Genitalverstümmelung bei uns nicht praktiziert. Wie kamen Sie beide also dazu, sich des Themas anzunehmen?
Zum einen ist es so, dass Menschen, die aus diesen Ländern kommen und außerhalb ihrer Heimatländer leben, es für die Töchter dennoch eine Gefahr, dass sie verstümmelt werden. Es gibt in Europa Länder wie beispielsweise Frankreich, wo Verstümmlerinnen definitiv eingeflogen wurden. Da gibt es auch Urteile schon gegen Verstümmlerinnen, die nach Frankreich kamen, um die Mädchen zu verstümmeln. Vielmehr ist es aber so, dass die Mädchen in die Heimatländer gebracht werden in den Sommerferien und dort die Verstümmelung droht und auch sehr oft durchgeführt wird. viele sehen das aber nicht als so ein großes Problem, wie wir es wahrnehmen, weil sie selbst traumatisiert sind und natürlich das, was man erlebt hat, irgendwie zu verarbeiten ist. Es ist ja auch in der Tradition verankert dieser Menschen und aus dem Grunde ist die Sicht auf die Katastrophe, was da mit den Mädchen passiert, eine andere als die von Außenstehenden.
So viel ich weiß, ist ja auch die Verstümmelung für viele Menschen eine Vorausbedingung, dass die Frau überhaupt einen Mann bekommen kann.
Ja, in den Ländern, in denen verstümmelt wird, sind die Männer der Meinung, wenn eine Frau nicht verstümmelt ist, dann würde sie mit jedem Mann anbandeln und würden eben auch fremdgehen und würden die Sexualität ausleben in einem Trieb, dass er nicht mehr zu halten wäre. Mhm. Es gibt aber sehr, sehr viele Begründungen für Verstümmelung. Wir haben also Begründungen gehört, die Haut ist schöner, wenn eine Frau verstümmelt ist. Frauen fangen an zu stinken, wenn sie nicht verstümmelt sind, bis dahin, dass je mehr man wegschneidet, umso leichter werden die Geburten, also so etwas Hirnverrücktes, weil das Narbengewebe eine normale Geburt ja verhindert. Wenn Genitalien abgeschnitten sind, gibt es Narbengewebe. Für die Geburt muss das elastisch sein und das ist das größte Problem vor allen Dingen der am schlimmsten verstümmelten Frauen des dritten Grades. Da ist das Narbengewebe so straff, so stramm, dass eine normale Geburt kaum möglich ist.
Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man von einer immensen Wut auch gepackt wird angesichts dieser absolut unmenschlichen und barbarischen Methode, mit der seit 6000 Jahren ungefähr Frauen missbraucht, verstümmelt, entehrt, vergewaltigt werden, nur eben, wie Sie schon sagten, dem Mann die Macht über sie und ihre Keuschheit zu erhalten. Wie geht man als Europäer vor, wenn man den Verantwortlichen oder denen, die diese Untaten verbieten können, sein Anliegen vortragen will?
Also wir können nur darüber erzählen, wie wir vorgehen und wie wir offene Türen erfahren. Rüdiger und ich, wir haben das Buch Wüstenblume gelesen, das war im Jahr 2000. Und darin schreibt das somalische Model Boris Diri von ihrer Verstümmelung und unter anderem auch, dass es religiös begründet wird. Und das ist eine Feststellung, die alle machen, die an diesem Thema arbeiten. Es wird immer auch religiös begründet und zwar egal welcher Religion oder welcher archaischen Glaubensrichtung die Menschen angehören.
Ja.
In dem Buch stand eben drin, also es wird mit dem Koran begründet, weil Boris Diri gehört dem Islam an. Und das war für Rüdiger so der Blick zu sagen, stopp, das stimmt nicht. Ich kenne den Islam aus früheren Reisen, er ist ja der Abenteurer, er war ja schon an ganz vielen verrückten Stellen in der Welt. Rüdiger hat ja durch seine vielen Reisen in islamische Länder in seinem Leben vorher, wo er als Survival durch die Welt gereist ist und einfach der Abenteurer war, wurde er mehrmals überfallen und bei 3 Überfällen war es so, dass die islamischen Führer sich zwischen ihn und den Angreifer gestellt haben und gesagt haben, der ist mein Gast, ich schütze ihn mit meinem Leben. Wenn ihr durch mich hindurchschießt, um ihn zu treffen, dann habt ihr die Blutrache am Hals und das kann sich keiner erlauben. Das war etwas, was Rüdiger so in ein tiefes Bewusstsein dem Islam einen Dank noch entgegenzubringen gebracht hat, dass er, als er das Buch Wüstenblume las, die Begründung, es wird vom Islam gefordert, sagte er, es stimmt nicht, ich kenne die Religion, ich weiß, es steht da nicht drin und ich werde einfach versuchen, den Islam als Verbündeten gegen dieses Verbrechen zu gewinnen. Das ist gelungen. Die Idee war dann, mit dem Islam zusammenzuarbeiten und deshalb war dann unsere ganz pragmatische Strategie, wir gehen erst einmal dahin, wo Rüdiger schon einmal war, haben Beweisbilder gebraucht, weil wir nirgendwo Beweisbilder für Verstümmelung bekommen haben und wir die aber brauchten, um den Entscheidungsträgern zu zeigen, was für ein Verbrechen da passiert, weil die Entscheidungsträger sind in diesen Gesellschaften die Männer und die sind meist nicht bei Verstümmelung dabei, beziehungsweise vergleichen das mit ihrer eigenen Beschneidung und das ist einfach nicht zu vergleichen.
Aber Sie sind ja dann, wie wir gelesen haben, überaus erstaunt und hatten sich das so brutal nicht vorgestellt.
Ich glaube, man kann sich Genitalverstümmelung gar nicht vorstellen. Ich habe die Fantasie nie gehabt.
2002 wurde die erste Wüstenkonferenz einberufen. Wer sollte daran teilnehmen und was sollte erreicht werden? Und was ist dann erreicht worden?
2002 haben wir in der Wüste in Äthiopien unsere erste Tagewüstenkonferenz einberufen dürfen, mit dem Ziel, Genitalverstümmelung zum Thema zu machen und vor allen Dingen dieses Volk der Afar, 1,6 Millionen leben in Äthiopien, davon zu überzeugen, dass es eine Sünde ist, dass es im Sinne des Islam absolut verboten ist, die Mädchen genital zu verstümmeln. Dazu hatten wir die Oberen der Religion bereits auf unserer Seite, also von den Afar, und alle Clanführer wurden eingeladen, 60 Clanführer wurden eingeladen, dazu 60 Religionsführer dieser jeweiligen kleineren Gruppen. und gekommen sind über 1000. Und das Ziel war, dieses Bewusstsein Genitalverstümmelung, dass das eine Sünde ist, als Thema zu machen und zu einer Entscheidung zu kommen, die das ganze Volk betreffen sollte. Und nach zweitägigen Konferenzen, nach zweitägigen Debattieren ist es denn auch gelungen. Es war ein Hin und Her. Man stellt sich das Ergebnis, wenn man dann das Ergebnis hört, die AfA haben sich gegen Genitalverstümmelung entschieden. Das hört sich so einfach an, machen wir mal eben. Aber es ist ein 5000 Jahre alter Brauch, gegen den da entschieden wurde. Das Schweigeverbot wurde aufgehoben. Über dieses Problem wird ein Schweigeverbot ausgehängt. Darüber spricht man nicht. Die Kinder dürfen nicht sprechen nach ihrer Verstümmelung. Die Mütter sprechen nicht mit ihren Töchtern und die alten Frauen nicht mit ihren Männern und die Männer nicht mit irgendjemandem anderen über dieses Thema. Und nach zwei Tagen dieses einstimmige Ergebnis, Genitalverstümmelung wird abgeschafft im Volk der AfA, das war ja wie Weihnachten und Ostern, Geburtstag, alle so zusammen.
Ja, ist es ja so, dass trotz dieses wunderbaren Ergebnisses, ich gelesen habe, dass täglich weiterhin etwa 5000 Mädchen und Frauen beschnitten werden. Wie kann man das erklären angesichts der doch eindeutigen Empfehlungen auch der mächtigen Stammesführer?
Man muss es einfach so sehen, dass ein Ritual, dass ein Brauch, der 5000 Jahre alt ist, mit einer Entscheidung, mit einer einmaligen Entscheidung nicht aufhört. Da muss nachgearbeitet werden. Und da sind wir sehr dabei. Für diese Entscheidung haben wir diesem Volk zuerst einmal eine fahrende Krankenstation gegeben. Auch das ist eine Möglichkeit, diese Information und die Schädlichkeit des Brauches, die Information über die Schädlichkeit des Brauches kann man so gut weiter transportieren. Und es ist so, dass das mit viel Zeit verbunden ist. Das hört nicht von einem Tag auf den anderen auf. Da kommen jetzt auf einmal Männer zurück in ihr Dorf und haben zuallererst einmal dieses Thema, was überhaupt dann angesprochen wird. Und dann wird das nicht von einem Tag auf den anderen aufhören. Deshalb haben wir hier weitergearbeitet. Und unsere nächste ganz große Station war dann 2006, eine Konferenz der internationalen obersten Rechtsgelehrten des Islam in Deir al-Asad zu Kairo. Und dort haben sich also internationale Islamgelehrte getroffen zu diesem Thema, zusammen mit Ärzten, die über dieses Thema referierten. Und auch da wurde nach zweitägigem Beschluss entschieden, Genitalverstümmelung ist eine Sünde. Die Al-Asa in Kairo ist die wichtigste Institution für den sunnitischen Islam und die Länder, in denen verstümmelt wird, ist der sunnitische Islam die Religion. Und die Botschaften, die aus der Al-Asa kommen, sind einfach richtungsweisend für die Welt. Und deshalb war das ein weiterer großer Schritt, der uns gelungen ist, 4 Jahre später. In der Zwischenzeit sind wir dabei, diese Botschaft von Kairo in ganz Äthiopien mit unserem goldenen Buch zu verbreiten. Ja. Das sind alles ein Stück für Stück. Das geht nicht von jetzt auf nachher eine Entscheidung und dann ist alles durch. Das funktioniert leider nicht. Das funktioniert bei uns nur bedingt. Aber es sind einfach völlig andere Strukturen. Die Menschen, die sind oft ohne Radio, die sind ohne Fernsehen. Die hören mal dies, die hören mal das und halten dann an ihren Traditionen fest. Und da müssen wir einfach nacharbeiten. Und zwar arbeiten nicht wir da von uns aus nach und kommen und sagen, das ist falsch, sondern wir kommen mit deren eigenen religiösen Oberen, um in jedem Dorf zu verbreiten, Genitalverstümmelung ist Sünde, wer das jetzt noch tut, sündigt gegen Gott. Und vorher haben die Menschen es getan, weil sie der Meinung waren, sie tun es, weil wenn sie es nicht tun würden, sie sündigen. Und dieses Umbauen der Gedanken, das braucht Zeit. Das bekommt man nicht von jetzt auf nachher.
Da möchte ich ganz gern nochmal extra das rausheben, was Sie eben gesagt haben, weil ich das wirklich absolut für notwendig halte. Sie haben gesagt, dass nicht Sie von sich aus das sozusagen den Leuten überstülpen, sondern mit deren eigenen Leuten und wichtigen Leuten oder durch die verkündet wird, weil ich denke, das würde auch unserem eigenen Demokratieverständnis überhaupt nicht entsprechen, wenn wir kämen und sagen, hey Leute, ihr müsst das so machen. Jetzt ganz schnell, weil wir haben gar nicht mehr sehr viel Zeit. Ja. Ihr Mann ist heute Morgen nach Äthiopien aufgebrochen, relativ überraschend.
Ja, Rüdiger ist heute Morgen losgefahren zu unseren Projekten nach Äthiopien. Zurzeit bauen wir ganz aktuell eine Geburtshilfestation in der Danakil-Wüste und da muss Rüdiger vor Ort einfach noch sein, weil wir die Information bekommen haben, dass neue Entscheidungen anstehen und da muss er einfach hin.
Das war es mal wieder mit einer halben Stunde ZIP-FM. Die Sendung bzw. die Einzelbeiträge könnt ihr auch nachhören unter freie-radios.net. Das war jetzt erstmal das letzte ZIP vor der Sommerpause. Weiter geht es im September. Wer weitere Infos zu ZIP-FM möchte, kann sich auf unserer neu aufgelegten Internetseite zip-fm.net kundig machen. Ich sage Tschüss und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.